Missing Link Original.
Wir sind halt wachgerüttelt worden. Ja, wir haben uns gefühlt wie auf einer Insel der Seligen. Krieg spielt sich da sowieso nicht mehr ab. Das österreichische Bundesheer. Mein Gott, wer will denn irgendwo hingehen?
Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin freier Journalist und ich spreche heute mit Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP über den Stand der Verhandlungen zur Wehrpflichtreform, wie lange sie eine Wehrpflicht für sinnvoll hielte und auch welche Fehler in der Vergangenheit passiert sind, sodass die Wehrbereitschaft in der Bevölkerung und vor allem unter jungen wehrpflichtigen Männern abgenommen hat. Herzlich willkommen und grüß Gott im Missing Link Studio, Bundesministerin für Landesverteidigung Claudia Tanner. Hallo.
Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns trotz der geopolitisch bewegten Zeiten vorgenommen, heute im Rahmen unseres sachpolitischen Schwerpunkts über die Wehrdienstreform oder was auch immer da kommen mag, zu sprechen. Davor beginnt ganz offen gesagt, aber traditionell mit einer Transparenzpassage. Die erste Frage können wir in diesem Fall, glaube ich, weglassen, nämlich haben Sie eine parteipolitische Funktion?
Ja, ich bin unter anderem Landesparteiobfrau-Stellvertreterin in Niederösterreich, also Stellvertreterin von Landeshauptfrau und Landesparteiobfrau Johanna Begleitner.
Im besten Bundesland von allen, sage ja, ich ganz objektiv. Zweite Frage, woher wir einander kennen. Ich glaube, wir hatten bei einigen Terminen einmal in Allensteig und an anderen Anlässen miteinander zu tun, aber ansonsten nicht weiß Gott wie häufig. Warum wir sprechen? Vor einigen Wochen hat die von Ihnen einberufene Wehrpflichtkommission ihre Empfehlungen vorgelegt und jetzt sind wir gerade mitten im politischen Prozess, was aus diesen Empfehlungen gemacht wird. Können Sie mal kurz erklären, wo stehen wir in diesem Prozess denn jetzt gerade?
Vielleicht gehen wir nur ein bisschen zurück und Ihre einleitenden Worte haben Sie eh schon gesagt, wir befinden uns in sicherheitspolitisch und geopolitisch wirklich herausfordernden Zeiten, egal wo wir hinschauen, sei es jetzt in die Ukraine, in den Nahen Osten, aber zum Beispiel auch nach Afrika. All das hat dazu bewogen, dass man im Regierungsübereinkommen diese Kommission auch festgelegt hat, eine Expertenkommission, die sich insbesondere mit der Weiterentwicklung des Wehrdienstes beschäftigen soll, mit der Einsatzfähigkeit, insbesondere auch der Miliz und auch mit dem Ersatzdienst. Und diese Kommission unter Leitung von Generalmajor Erwin Hammerseder hat Großartiges geleistet. 23 Expertinnen und Experten, wirklich ganz breit aufgestellt, haben jetzt ein Papier herausgebracht, wo es nicht nur um die Länge des Wehrdienstes und des Ersatzdienstes geht, sondern um sehr, sehr viele Verbesserungen. Es sind 49 unterschiedliche Empfehlungen auch drinnen. Und mit denen, Sie haben es eh gesagt, beschäftigt man sich jetzt im Rahmen des parlamentarischen Prozesses. Sollte man möglichst rasch tun, nicht zuletzt angesichts der Lage, in der wir eben leben und wo es notwendig ist, dass wir eben vorbereitet sind auf das, was hoffentlich bei uns in Österreich nicht eintritt.
Mhm. Parlamentarischer Prozess, das klingt ein bisschen abstrakt. Sind das die Wehrsprecher, sind das die Club-Obleute und gibt es da einen klaren Zeitplan, bis wann die Entscheidungen fallen sollen?
Ja, es gibt einen sehr klaren Zeitplan, der im Ausfluss gefunden hat vor der ersten Sitzung, wo eben die Club-Obleute unter anderem und Kabinettschefs auch mit dabei waren. Und dieser Zeitplan schaut so aus, dass man in 3 Wochen dann sozusagen zu einem Ergebnis kommt. Und ich bin durchaus guter Dinge, dass man sich intensiv insbesondere auch mit der Notwendigkeit beschäftigt, dass die Regierungsparteien ja allein nicht ausreichen, wenn man an die Länge des Grundwehrdienstes denken. Es geht darum, dass wir zumindest auch 12 Monate im Ersatzdienst, also für den Zivildienst, haben. Nur dann hat es einen Sinn, nur dann können wir auch mehr an Grundwehrdienern erreichen, die wir heute halt dementsprechend auch richtig ausbilden können.
Mhm. Ganz kurz, und für die Zivildienstverlängerung oder Wehrersatzdienstverlängerung braucht es eine Verfassungsmehrheit und damit zumindest eine der beiden Oppositionsparteien?
Ganz genau so ist es und ehrlicherweise, wenn es um so grundlegende Fragen geht, wäre es am besten, wenn man eine noch breitere Mehrheit bekommt, alle im Parlament vertretenen Parteien, weil man kann sich über alles parteipolitisch unterhalten und Sie haben es ja gesagt, ich bin Parteipolitikerin, ich bin eine ÖVPlerin, aber es gibt ein Thema, glaube ich, das sollte man da außen vor lassen. Das ist das, was unser aller Sicherheit anbelangt. Und daher würde ich mir wünschen, so wie es ja auch im Budget Prozess gelungen ist, damals mit dem Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz eine ganz breite Basis hat so bekommen. Da geht es eben darum, dass das Bundesheer wieder auf Vordermann gebracht wird, dass wir verteidigungsfähig werden mit unserer Mission vorwärts. Und dasselbe, wie es budgetär gelungen ist, das würde ich mir auch für die personellen Fragen wünschen. Und ich bin da sehr guter Dinge. Wenn das nicht so ist, dann wird man das Volk befragen, so wie es der Bundeskanzler auch gesagt hat, weil, wie gesagt, breiter Schulterschluss, das ist notwendig, so wie richtig angesprochen, Verfassungsmehrheit, das heißt, 2/3 müssen dahinter stehen. Mhm.
Zur Volksbefragung und eventuellen Präferenzen würde ich ganz gern später noch kommen, aber schauen wir doch mal kurz auf die Sache. Wie ist der Status quo des Wehrdienstes jetzt? Es sind 6 Monate, es gibt derzeit keine verpflichtenden Milizübungen. Das ist jetzt schon 15 Jahre so in der Größenordnung etwa. Warum reicht denn das nicht?
Also was wir sehen ist, dass man in diesen 6 Monaten, dass man sich sehr intensiv mit der Ausbildung beschäftigt, da haben wir schon einiges verbessern können, weil die vielen Assistenzeinsätze, zum Beispiel im Grenzeinsatz, im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz für die Polizei, da haben wir, als ich begonnen habe, vor einigen Jahren noch hunderte Grundwehrdiener im Einsatz an der Grenze gehabt. Das heißt, die Zeit fehlt dann für die Ausbildung. Das haben wir sozusagen schon verändert. Es ist kein Grundwehrdiener mehr im Einsatz an der Grenze. Und wir können die Zeit, diese 6 Monate für die Ausbildung nutzen. Aber was dann fehlt und was wir in jedem Fall brauchen, ist, dass man auch mit der Truppe gemeinsam das vertieft und übt, so wie es eben früher die Milizübungen gegeben hat. Wir lassen auch jetzt die Miliz üben. Aber das auch so zu tun, dass man regelmäßig auch mit diesen modernen Waffensystemen, die wir ja jetzt auch alle brauchen, alles, was wir für den Verteidigungsbereich brauchen, dass das auch geübt und trainiert wird. Da geht es schon auch um die Sicherheit eigentlich der Grundwehrdiener dann an sich. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir unbedingt brauchen. Gilt im Übrigen ja auch für den Zivildienst. Mit was haben wir zu kämpfen? Mit sinkenden Geburtenraten. Wenn man sich die Kurven anschaut, dann weiß man, das ist auch notwendig für den Zivildienst. Weil welche Organisation in dem Bereich wäre überlebensfähig ohne den Einsatz der Zivildienst? Und auch da sieht man, die Zahl wird weniger. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass er wirklich auch in diesem Bereich die Einsatzfähigkeit auch weiterhin da ist.
Hm. Jetzt haben Sie mal ein bisschen meine Frage vorweggenommen mit den modernen Waffensystemen, weil ich habe damals 8 Monate Wehrdienst geleistet und habe davon 1,5 Monate lang bei an die Grenze abkommandiert. Und trotzdem bin ich, glaube ich, relativ solide als MG-Schütze ausgebildet gewesen. Nur das MG wird es halt mittel- bis langfristig wahrscheinlich auch noch brauchen, aber da kommt wahrscheinlich noch was dazu an möglichen technologischen Entwicklungen.
Ja, ist vollkommen richtig. Natürlich brauchen wir nach wie vor also unser Sturmgewehr, das aber jetzt neu modifiziert im Einsatz ist. Aber wir haben eben neue Systeme der Verteidigung. Wenn man an all das denkt, ja, und wir sehen es ja jeden Tag auf der Welt, wie notwendig es ist, den Schutz auch gegen die Bedrohungen aus der Luft irgendwie bieten zu können. Sei es jetzt, wenn wir von Drohnenabwehr sprechen, all das, was wir im Rahmen der Initiative European Sky Shield auch beschaffen. Das sind schon Systeme, die erfordern, dass man das auch immer wieder trainiert und insbesondere im Verbund auch trainiert. Darum geht es ja auch und übt. Und daher ist dieses Modell, das das Präferierte ist, der Expertenkommission, nämlich das Modell Österreich Plus, ein wirklich sehr, sehr durchdachtes. Das heißt, so wie Sie eben 8 Monate den Grundwehrdienst abgeleistet haben, im Übrigen eine richtige Entscheidung getroffen haben, sei eine freie Entscheidung eben, was man wählt. Ob man Grundwehrdienst macht, zum Bundesheer geht oder den Ersatzdienst wählt, wird auch vergessen. Wir haben seit langer Zeit keine Gewissensprüfung mehr. Und daher muss man schon sehr schauen, das sind kommunizierende Gefäße. Und daher in die Richtung zu gehen, dass wir von der Ausbildung her das auch wirklich nicht nur für den einzelnen Grundwehrdiener sozusagen richtig auch betreiben, sondern auch dieses Üben im Verbund daneben möglich ist. Im Expertenpapier wird das ja auch so dargestellt wie ein Konzert, das man dann spielt, wie in einem Orchester, wo man zunächst einmal die Fertigkeiten lernt für ein Instrument, dann immer besser wird und dann am Ende des Tages das eine in das andere auch greifen muss. Und diese Vorschläge, wie gesagt, sind sehr durchdacht und das Modell Österreich Plus, 8 Monate plus 2 Monate verpflichtende Milizübungen kombiniert, und das haben alle der 5 Modelle gemeinsam, mit mindestens 12 Monaten Zivildienst, für die wir, wie Sie richtig gesagt haben, die Verfassungsmehrheit brauchen.
Das klingt ja total ästhetisch mit dem Konzert und ähnlichen Vergleichen. Aber wenn ich an meine Kaserne damals denke, Misselbach, die Kompanie wird jetzt mit Drohnen ausgestattet zur Aufklärung und ähnliches, da frage ich mich schon, gibt es da überhaupt die Kapazitäten, um diese zusätzlichen Grundwehrdiener, wie viele sind, hängt dann vom konkreten Modell ab, aber gibt es diese Kapazitäten allein räumlich schon, die alle unterzubringen und gibt es die Ausrüstung dafür, weil die brauchen ja alle Sturmgewehre und die Grundausrüstung etc.
Wir haben ein sehr breit angelegtes Bauprogramm. Infrastrukturmaßnahmen quer durch ganz Österreich an den Kasernen. Misselbach ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Da entsteht ja eine neue Kaserne, an der wird ja ganz intensiv auch geplant. Wenn man daran denkt, wie viel wir bis dato schon investiert haben in diese Infrastruktur, da sind wir schon auf einem richtigen Weg und das
beschäftigt. Ist aber auch viel verkauft worden.
Das war in der Vergangenheit so, da haben Sie absolut recht. Beziehungsweise wenn man jetzt an Baden denkt, also dieses Areal, das brach liegt seit mehreren Jahrzehnten, sind wir in der Hoffnung, dass man das jetzt dementsprechend auch verkaufen kann. Aber meine Vorgänger haben das tatsächlich getan, weil wir in einer anderen Zeit gelebt haben, vielleicht auch. Das holen wir jetzt alles nach. Und die Infrastruktur ist das eine, Sie haben es ja auch angesprochen, natürlich auch die entsprechende Ausrüstung. Wichtig ist, dieses Expertenpapier der Kommission beinhaltet auch, dass man, wenn man das Modell Österreich Plus wählt, dass das Präferierte ist, richtig, genau, 8 Monate und 2 Monate Milizübungen, sollte man starten am 1. Jänner 2027 mit diesem Aufbau. Das heißt, unsere Leute, insbesondere in der Direktion 1, beschäftigen sich jetzt schon mit dieser Frage. Der Aufbauplan beinhaltet ja auch die personelle Komponente. Mhm. Das heißt, alles, was wir dem Parlament auch vorlegen, was wir wieder beschafft haben, an Waffen, Kommunikationsgeräten, Ausrüstung, muss ja alles parallel ablaufen, dann auch mit der Entwicklung der personellen Komponente. Und wir haben schon positive Entwicklungen. Und auch da kommen wir nach mit dem allen, was wir an Ausrüstung dem Grundwehrdiener dann zur Verfügung stehen. Oder auch eine Veränderung war ja auch die Einführung des freiwilligen Grundwehrdienstes für Frauen im Jahr 2023. Wir haben positive Zeichen. Wenn man das Jahr davor betrachtet, da war es quer über Österreich gesehen 54%, die sich für das österreichische Bundesheer, für den Grundwehrdienst entschieden haben. Das Jahr darauf sind 57% gewesen. Das heißt, wir haben da schon zulegen können. Wenn man sich die Entwicklung auch durch den freiwilligen Grundwehrdienst für Frauen anschaut, ist das, glaube ich, auch eine, die in die richtige Richtung geht. Sie haben recht, Nachholbedarf auf allen Ebenen und natürlich, wenn man jetzt denkt, diese personelle Verstärkung dann auch zu erreichen, dann müssen wir natürlich für die entsprechende Infrastruktur sorgen und die Ausrüstung auch. Aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge, weil in einem sind wir wirklich sehr gut, in dem, was Planungen auch anbelangt, da bin ich wirklich sehr, sehr stolz auf unsere Experten im Haus.
Planung ist ein gutes Stichwort. Es laufen ja diese Wochen die Budgetverhandlungen an für 2027, 2028. Wenn man all diese Faktoren mitdenkt, müssten Sie ja eigentlich jetzt schon wissen, welches Modell es dann am Ende werden soll, um dem Minister Matterbauer, der auch vor einigen Wochen hier gesessen ist, sagen zu können, ja okay, ich brauche so und so viel, weil ich werde dann Hausnummer 3000 Grundwehrdiener übers Jahr mehr haben oder irgendwas in der Größenordnung. Wie macht man denn das, wenn das noch überhaupt nicht klar ist, wann es entschieden wird und wie schnell das entschieden werden kann?
Natürlich gibt es auch in dieser breit aufgesetzten Kommission, sind ja auch Vertreter des Finanzministeriums auch drinnen gewesen. Und das eine weiß man jedenfalls, das Modell Österreich Plus ist das, dass das kostengünstigste ist. Aber Sie haben recht, das erfordert natürlich mehr Aufwendungen. Wir gehen mit den Budgetverhandlungen so um, dass wir jetzt all das, was bereits beschlossen ist, und wir haben eh vorhin gesprochen, wir brauchen da ja nicht nur eine einfache Mehrheit, also nicht nur die Regierungsparteien, die dahinter stehen, sondern eine Zweidrittelmehrheit, insbesondere was den Zivildienst anbelangt. Und wie das der Finanzminister auch gesagt hat, natürlich neue Dinge, die dazukommen, das ist ja auch nichts Besonderes, die würden dann natürlich im Herbst noch einmal neu verhandelt werden. Ich glaube, dass generell für diese Budgetverhandlungen eines schon bemerkenswert ist. Die Österreicherinnen und Österreicher, ich meine, jeder weiß, wir sind in einer herausfordernden Phase. Es ist notwendig, auch Einsparungen zu treffen. Aber wenn man dann fragt, seid ihr dafür, dass das österreichische Bundesheer mehr am Budget bekommt? dann bekommen wir da eine überwältigende Zustimmung. Und ich glaube, da sind wir schon auf dem richtigen Weg, dass wir da die Menschen auch mitnehmen. Und die gesetzliche Basis mit dem Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz war, glaube ich, ganz gescheite, wo eben über alle Parteigrenzen hinweg beschlossen worden ist, das Budget für das österreichische Bundesheer muss alljährlich mehr werden. Mhm. Und wir haben ja dann noch im Regierungsprogramm diese 2% des Bruttoinlandsproduktes, die wir bis 2032 erreichen wollen, müssen, also hin zu einer Verteidigungsfähigkeit eben des österreichischen Bundesheeres und auch nochmal festgehalten in einem Ministerratsvortrag, aber dass man auf neue Entwicklungen im Budget, die sich ergeben, dann reagieren muss, das kommt ja dann auch immer wieder vor. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, dass wir insbesondere alles, was den Aufbauplan anbelangt, dass wir das in den Budgetverhandlungen auch umsetzen können, und wir sind da in sehr, sehr gutem Austausch mit dem Finanzminister und mit seinen Mitarbeitern.
Im aktuellen Doppelbudget 25-26 war Ihr Ressort neben dem Bildungsressort eins von den beiden, die auch real mehr Budget bekommen haben als im jeweils davorliegenden. Wird das wieder so sein demnach?
Ja, und rückblickend, wir haben trotzdem eingespart. Wir haben trotzdem bei uns eingespart. Wir haben den Aufbauplan umsetzen können, die Beschaffungen, so wie sie vorgesehen sind, tätigen können, egal ob es jetzt die neuen Hubschrauber sind. Wir haben jetzt auch dazu bekommen, dann noch die Jet-Trainer, um eben die Ausbildung auch wieder zurückzuholen nach Österreich für unsere Eurofighter-Piloten. Wir haben einsparen können im Verwaltungsbereich. Da haben wir etwas finden können. Aber es ist davon auszugehen, dass wir eben mehr brauchen, um auch diesen festgelegten Pfad hin zu den 2% des Bruttoinlandsproduktes zu erreichen. Wie gesagt, das alles nicht zum Selbstzweck, sondern weil es einfach notwendig ist, dass wir das alles aufholen, was man halt in der Vergangenheit über Jahrzehnte eben eingespart hat.
Mhm. Kann man da konkret eine Zahl nennen? Ich weiß, im Bericht der Kommission, den wir natürlich in den Shownotes auch verlinken, gibt es einfache Berechnungen dazu, wie viel Ausbildner man mehr braucht, wie viel der einzelne Grundwehrdiener natürlich mehr verdienen wird müssen, weil er 2 Monate länger zum Beispiel im 8+2 Modell da ist, etc. Aber gibt es da eine große Zahl, um wie viel zum Beispiel das 8+2 Modell das Heeresbudget im Jahr steigern wird?
Also es gibt Einschätzungen dazu, die fürs Jahr 2027 wird sich ja dann verändern, wenn man sozusagen die Endausbaustufe dann erreicht, in etwa 200 Millionen im Jahr mehr bedeuten, wenn man sich das Jahr 2027 anschaut. Wir gehen jetzt einmal in diese Verhandlungen, was generell das Budget anbelangt, um eben den Aufbauplan weiter fortzusetzen und das, was notwendig ist im Beschaffungsbereich zu tun. Wir haben gerade geredet jetzt über all das, was insbesondere notwendig ist im Bereich der Beschaffungen, Luftverteidigung, ja, dieser Ausbau hin, Drohnenabwehr, man sieht das leider überall auf der ganzen Welt, wo diese Bedrohungen sind, ohne dass man noch angegriffen werden muss. Einfach nur eine fehlgeleitete Drohne, die Furchtbares anrichten kann. Und diese Beschaffungen müssen durchgeführt werden. Und wenn dann der parlamentarische Prozess mit dieser Zweidrittelmehrheit, mit der notwendigen, geschafft ist, dann sieht man eben konkret, in welche Richtung wir gehen. Wenn planen, tun wir das, wie gesagt, bereits ab dem nächsten Jahr.
Mhm. Sie haben zuerst schon die generell langfristig sinkende Zahl der Grundwehrdiener angesprochen. Einerseits wegen der Geburtenzahl, aber auch, ich habe mir das vorher angeschaut, der Anteil der jungen Männer an der wehrfähigen Bevölkerung, die sich fürs Bundesheer entscheiden dann oder die überhaupt nur tauglich sind. Das sind beides Zahlen, die langfristig sinken. Sie haben schon gesagt, okay, 24 auf 25 hat es eine kleine Steigerung gegeben, aber trotzdem, wir stehen da bei ca. 40.000 Wehrpflichtigen pro Jahr derzeit, also 40.000 18-jährige Männer, denen gegenüber stehen ca. 16.000, die dann beim Bundesheer nicht enden, aber beim Bundesheer ankommen oder sich fürs Bundesheer entscheiden. Haben Sie da Überlegungen, wie man diese Zahl steigern kann, wie man den Wehrdienst attraktiver machen kann, oder ist das überhaupt eine Bildungsfrage irgendwie, dass man sagt, okay, wir müssen die Wehrbereitschaft stärken?
Das ist, glaube ich, eine der zentralsten und der wichtigsten Fragen überhaupt, und die Expertenkommission hat da sehr gute Ideen auch gebracht, beziehungsweise haben wir uns im Vorfeld dessen mit dieser Wehrbereitschaft auch intensiv beschäftigt. Alles, was geistige Landesverteidigung ist, dieses sich damit zu beschäftigen, was heißt es, in einer Demokratie zu leben, was sind unsere Werte, die wir am Ende des Tages auch verteidigen müssen. All das wird ja wieder in den Schulen auch gelehrt. Wir haben das in den Lehrplänen stehen. Das ist ja in der letzten Legislaturperiode auch schon umgesetzt worden. Da muss sich sehr viel mehr tun, dass wir uns als gesamte Bevölkerung damit beschäftigen. Das ist nicht nur Landesverteidigung, geht nicht nur die Soldatin, den Soldaten etwas an, sondern ist etwas, das uns alle angeht. Und natürlich, Sie haben absolut recht, wir müssen den Grundwehrdienst sowohl für den, die Betroffene attraktiver machen, aufwerten. Da sind viele Überlegungen auch mit drinnen, wie man das machen kann. Insbesondere auch diese Anrechenbarkeit von bestimmten Fähigkeiten, die man sich erwirbt während der Zeit des Grundwehrdienstes, dass es für den Einzelnen nochmal etwas bringt, aber zum Beispiel dann auch für die Wirtschaft, für den Dienstgeber. Und daher war das sehr, sehr gut, dass diese Kommission auch zusammengesetzt war mit Vertretern aus der Wirtschaft, aus der industriellen Vereinigung. Das halte ich für ganz gut und aufwerten hast nebenbei auch, dass sich das finanziell durchaus auch auswirken muss. Wir haben, als ich begonnen habe als Verteidigungsministerin im Jänner, 7. Jänner 2020, hat der Sold für den Grundwehrdiener, ist 10 Jahre nicht erhöht worden, 326 €, glaube ich, betragen. Jetzt sind wir mittlerweile bei dem Doppelten, kommt natürlich auf den Einzelfall an, was man dann an zusätzlichen Beihilfen noch bekommt. Aber das ist auch etwas, mit dem man mit Sicherheit etwas bewegen kann und generell das Sinnstiftende zu sehen, dass man für dieses wunderschöne Land seinen Dienst auch erbringt. Das kann etwas zutiefst Befriedigendes sein. Und es hat sich durchaus schon ausgewirkt. Jetzt, wir hatten letzte Woche die Ausmusterung an der Heeresunteroffiziersakademie, 473 Wachtmeister, Damen und Herren Wachtmeister. Das ist gestiegen. Wir gehen da durchaus in eine Entwicklung, wo man sieht, die nächste Generation will sehr wohl die Verantwortung auch übernehmen für die Sicherheit des Landes, in dem wir alle leben, dieses wunderschönen Landes, und betrachtet vielleicht das nicht mehr so selbstverständlich wie Generationen davor.
Was ist denn da in den Generationen davor, in den Regierungen davor schiefgelaufen, dass man das so lange nicht gepflegt hat, dieses Image?
Naja, ich würde mal sagen, die Zeiten sind einfach andere. Wir sind halt wachgerüttelt worden. Ja, wir haben uns gefühlt wie auf einer Insel der Seligen. Krieg spielt sich da sowieso nicht mehr ab. Das österreichische Bundesheer, mein Gott, wer will denn irgendwo hingehen, wenn man dann, wie mein Vorgänger diesen Bericht gemacht hat, ja, wie unser Heer dasteht, wer will denn irgendwo hingehen? Die kennen nichts und die haben nichts. Also das ist nicht etwas, das
nicht
dann...
Nicht in der Lage, die verfassungsmäßigen Aufgaben zu erfüllen.
Richtig, und das trifft es ja auch. In der Verfassung ist ja das alles festgeschrieben, dass unser Heer eines ist, das auf die Miliz aufbaut. Aber da muss man schon sagen, diese Friedensdividende, das war ja nicht nur bei uns, und man muss ja nicht immer sagen, das ist schief gelaufen, sondern die Zeiten waren halt all andere. Man hat das als selbstverständlich betrachtet, und wenn, dann brauchen wir das Bundesheer für Assistenzeinsätze im Katastrophenbereich, wenn die freiwilligen Organisationen vielleicht nicht mehr können, dann sind wir wachgerüttelt worden. In Wahrheit schon vorher, wir haben die ersten Pakete im Jahr 2020 auf den Weg gebracht. Das Milizpaket, das erste Paket über 200 Millionen Euro, wo wir geschaut haben, dass wir die Miliz als unverzichtbaren Bestandteil auch des österreichischen Bundesheeres wieder mit finanziellen Mitteln, dass die Mobilität, die Ausrüstung, über die Marsch gesprochen hat, das alles wieder eben in Gang zu bringen. Und natürlich hat der 24. Februar 2022 alles verändert, als der Krieg wieder auf den Kontinent zurückgekehrt ist. Nicht nur in Österreich, sondern überall, sind ja auch in vielen anderen europäischen Staaten die Verteidigungsbudgets zurückgefahren worden.
Da sind Sie jetzt ein bisschen freundlicher gegenüber früheren Regierungen als deren eigene Repräsentanten. Wenn ich an Wolfgang Schüssel denke, der heute sagt, okay, die Verkürzung auf 6 Monate war aus seiner Sicht heute ein Fehler, den er zu verantworten hat.
Ich finde das bemerkenswert, und dass Wolfgang Schüssel, ich schätze ihn ungemein als Politiker, dass man auch sagen kann, wir haben die Situation halt anders eingeschätzt damals. Und Fehler zuzugeben, das kann man schon machen. Ja? Das sollten wir vielleicht alle. Da kann man sich ein Vorbild nehmen, so wie in vielen Dingen. Mir ist ein Satz vom Wolfgang Schüssel auch ganz besonders im Ohr, weil es kommt immer die Frage, na, wie geht es euch als Regierungsparteien oder ÖVP, die Meinungsumfragen und wo ihr seid so weit unten. Als er damals gesagt hat, anlässlich der Feier zu seinem runden Geburtstag, als er dann gesagt hat, schauen wir nicht so sehr wo wir in den Umfragen liegen, sondern schauen wir auf das, wofür wir stehen. Und das finde ich großartig. Und ich sage, als ÖVP sollten wir dafür stehen, und das haben wir, glaube ich, gezeigt in den letzten Jahren, dass wir eine Sicherheitspartei sind. Eine auch, die Sicherheit auch als wichtigen Bereich sieht, dass man Wirtschaftswachstum generieren kann. Unser Bundeskanzler hat diese Formel vorgegeben, 2% Inflation, 1% Wirtschaftswachstum, 0 Toleranz gegenüber denjenigen, die unsere Werte nicht achten. 2% Inflation, das ist bereits erreicht.
Hoffen wir, dass es so bleibt.
Ja, das hoffen wir. Natürlich alles, was sich da jetzt
Öl
da
und Gas
tut,
und
vollkommen richtig. Da ist man einfach äußeren Einflüssen auch ausgeliefert. Aber das, was wir gemacht haben mit unserem Aufbauplan, dass wir schon geschaut haben, dass wir sehr viel an österreichischer Wertschöpfung auch erreichen können. Im Baubereich gelingt das sehr viel leichter mit den Ausschreibungsregelungen auch, weil 99% davon in die österreichische Bauindustrie fließt. Aber auch sonst bei allem, was wir investiert haben, wenn Sie nur allein denken an den Radpanzer, der Radpanzer Evolution, der Pandur, der wirklich ein großartiges Gerät ist, der Schutz bietet auch für unsere Soldatinnen und Soldaten, sehr vielseitig einsetzbar ist. Das ist wirklich ein Produkt made in Austria. Das sind Klar- und Mittelunternehmen, im Übrigen, weil wir über Niederösterreich gesprochen haben, von Niederösterreicherin zu Niederösterreicher, auch sehr viele niederösterreichische Unternehmen, Klar- und Mittelunternehmen, klein- und mittelständische Unternehmen beteiligt. Und das ist schön zu sehen, dass das nicht nur Investitionen sind in unser aller Sicherheit, sondern auch welche, die Arbeitsplätze sichern und Wirtschaftswachstum generieren.
Im staatlichen Bereich wieder, also wieder die Staatsquote erhöht natürlich, aber grundsätzlich korrekt. Ich hätte dann ohnehin zu dem Themenkomplex noch eine Nachfrage. Sie haben zuerst erwähnt, okay, wie man ein bisschen der Wirtschaft dieses Wehrdienstpaket schmackhaft macht, die ja dann auf Arbeitskräfte verzichten muss, jeweils wochenweise, ist unter anderem, dass man Qualifikationen mitbringt. Jetzt, wenn ich mich erinnere an meine Zeit beim Bundesheer, schon ein bisschen länger her, aber trotzdem, da war der Großteil von uns halt letzten Endes Jäger in jeder Variante oder immer Aufklärer mit dem Gewehr, da haben wir jetzt nicht viel, weiß Gott, wie viel Sinnvolles gelernt. Ein paar Kraftfahrer, okay, die haben tatsächlich am Führerschein zusätzlich gemacht, den C-Schein etc. Aber welche Qualifikationen könnten das denn sein, die eine breite Masse der Wehrdiener, hätte ich fast gesagt Wehrdienerinnen und Wehrdiener, Wehrdiener natürlich nur, dort erwerben könnte?
Also wichtig ist aber das genannte, also der LKW Führerschein ist einmal sowas, wo tatsächlich auch eine ganz, ganz große Nachfrage herrscht. Generell sind es schon auch diese Führungsfähigkeiten, die man erwerben kann und dann durchaus auch in einem Unternehmen einsetzen kann. Dieses krisenresistent zu sein, mit Situationen umzugehen, die alles andere als alltäglich sind und dann auch richtig ruhig, besonnen zu agieren. Es ist eine breite Palette an auch neuen Ideen in diesen 49 Vorschlägen und Empfehlungen der Wehrdienstreformkommission, wo man sicher einiges finden kann. Ich glaube, es war wichtig, die Wirtschaft und die Industrie da auch mit einzubinden. Die haben ja mitgewirkt an dem Papier. Und sie haben natürlich recht. Für die Wirtschaft heißt es durchaus auch, dass da Tage wegfallen, an denen Übungen stattfinden, dass man auf den Grundwehrdiener, der vielleicht gerade mitten seine Lehre gerade abgeschlossen hat, dann verzichten muss. Aber wir dürfen ja eines nicht vergessen. Eine florierende Wirtschaft und Industrie braucht immer eine Basis. Das heißt, Frieden, ein sicheres Land, in dem man dann auch wirtschaften kann. Das heißt, das ist ja die Basis in Wahrheit, auf dem alles andere aufbaut, auf dem die Wirtschaft aufbaut und dann auch all das, was wir an Sozialleistungen in Österreich haben. Für das ist alles die Basis, wo unsere Grundwehrdiener notwendig sind, um die Basis dann für die Berufssoldaten zu schaffen und auch für die Miliz zu schaffen. Und ich glaube, dieses Verständnis, das ist schon da spürbar, wenn auch, und das ist auch einer der Vorschläge, der drinnen ist, für die Unternehmer, Unternehmerinnen dann auch eine gewisse Planbarkeit da ist. Dass ich weiß, so, ich habe auch eine Möglichkeit sozusagen auch mitzureden, dass diese Übungen dann abgeleistet werden, auch in einem Zeitrahmen, der mir das eben planen. Richtig, genau.
Wenn wir jetzt gegen Schluss nochmal zurückkommen, was soll sich konkret ändern? Ein Argument, das man aus dem parlamentarischen Prozess, wo das ja derzeit gerade ist, oft hört, ist, ja okay, wir können uns grundsätzlich schon vorstellen, da mitzustimmen, aber da müsste sich am Grundwehrdienst selber was ändern. Womit gehen Sie denn da in die Verhandlungen hinein, dass Sie sagen, okay, den anderen Parteien mache ich das irgendwie schmackhaft, dass wir etwas ändern, am Grundwehrdienst, sodass sie diese Mehrheit, die sie gern hätten, zusammenbringen?
Also ich glaube, es hat sich schon sehr, sehr vieles geändert und verändert. Wir fragen ja auch im Rahmen eines sozialen Lagebildes regelmäßig vom Grundwehrdiener beginnend bis ganz nach oben und auch für den zivilen Bereich ab, wie zufrieden man ist. Wir werden das demnächst präsentieren. Und wenn da 65% der Grundwehrdiener sagen, wir sind zufrieden damit, ich glaube, dann sind wir auf einem sehr, sehr richtigen Weg. Ich glaube, was die anderen Parteien anbelangt, es wäre mal interessant zu sehen, wie deren Modell eigentlich überhaupt ausschaut, ob sie dahinter stehen, hinter einer Verlängerung des Zivildienstes auf mindestens 12 Monate und eben hinter dem Modell Österreich Plus, dass die Expertenkommission wirklich in zahlreichen Sitzungen und mit vielen Überlegungen dahinter ausgearbeitet hat. Besser werden kann man immer. Viele Vorschläge sind drinnen. Wir haben schon einiges gemacht. Finanziellen Bereich haben wir auch gerade gesagt, das haben wir auch gemeinsam mit anderen Parteien erreichen können. Ich persönlich bin zuversichtlich, weil ich überzeugt bin davon, so wie es im budgetären Bereich mit dem Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz gelungen ist, dass auch da die Parteien ihre Verantwortung wahrnehmen und dass wir da einen breiten Schulterschluss brauchen, eben wie gesagt mit der angesprochenen Zweidrittelmehrheit, das steht außer Frage. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das gelingen wird.
Sehr gut. Zum Abschluss würde ich Sie noch gerne fragen, Sie haben schon erwähnt, die Volksbefragung. So wie ich das jetzt bei Ihnen rausgehört habe, wird diese Volksbefragung quasi ein Tiebreaker sein, wenn es am Ende irgendwie keine Einigung im Parlament gäbe? Oder wie ist das jetzt gedacht mit der Volksbefragung, die der Bundeskanzler da angesprochen hat?
Also was wir schon immer wieder merken, ist, dass sich doch die Menschen bei grundlegenden Dingen oft nicht wirklich mitgenommen fühlen. Daher kann es ja nie falsch sein, die Menschen zu fragen, wo sie stehen und was sie wollen. Ein Faktum ist, dass in der Neujahrsrede des Bundeskanzlers das Thematisieren der Volksbefragung zu einer Bewegung geführt hat, auf allen Ebenen. Und ich denke, das österreichische Bundesheer und die Landesverteidigung im umfassenden Sinne ist so am Tapet, wie es wohl schon lange nicht war. Und daher bin ich überzeugt davon, wir werden zu einem sehr guten Ergebnis kommen.
Verstehe. Ihre Präferenz unter den Modellen ist das 8+2 Modell, wenn ich das so raushöre.
Selbstverständlich, ich habe überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass das empfohlene Modell Österreich Plus und verbunden eben, wie gesagt, mit mindestens 12 Monaten Zivildienst, das ist, was unser Land im Sinne der umfassenden Landesverteidigung auf einen richtigen Weg bleibt.
Frau Bundesminister, vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Und das war's mit unserer heutigen Folge, ganz offen gesagt. Wenn euch das Thema Wehrpflichtreform interessiert, dann verfolgt nicht nur die Politiknachrichten, es kann tatsächlich schon in ein paar Wochen zu einer Einigung kommen, sondern lest auch unbedingt diesen tatsächlich sehr spannenden und interessanten Bericht der Wehrpflichtkommission. Ich verlinke ihn euch in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte empfehlt sie weiter. Auf Social Media, aber ganz besonders auch Mundpropaganda, Freundinnen und Freunden. Denn nur so können Podcasts gut und direkt wachsen. Von mir war's das für heute. Bis zum nächsten Mal. Adieu.
Missing Link.